Spannend, informativ und kurzweilig. Hier sind eure Vögel-News, präsentiert von Vogelstimmen, dem Podcast für Vogelbegeisterte.
Herzlich willkommen zu Vögel-News, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ich bin Dr. Nina Krüger und bei mir ist wie immer Fabian Kaczynski. Hallo Fabian.
Hallo.
Wie schön, dass du da bist, wie schön, dass ich da bin. Ich würde sagen, los geht's mit den wichtigsten, spannendsten, informativsten Neuigkeiten und vielleicht auch den unterhaltsamsten News aus der Welt der Vögel. Ich steige diesmal direkt ein, sonst bist du ja meistens derjenige, der startet, aber heute habe ich was Spannendes zu erzählen. Hast du schon mal vom Blauohr-Honigfresser gehört?
Noch nie, um ehrlich zu sein.
Noch nie. Das ist eine australische Vogelart, die wunderschön bunt ist und du kannst es dir denken, auch viel Blauanteil im Gefieder hat. Wie viele Vögel, die sich im urbanen Raum breit gemacht haben, ist auch der Blauohr-Honigfresser einer der farbenprächtigen Vertreter der Vogelwelt, die ihren Weg von den ländlichen Gebieten in die Stadt gefunden haben. Forscher haben nämlich jetzt festgestellt, dass in Städten bevorzugt Buntvögel leben, und zwar auch solche, deren Weibchen bunt sind. Man weiß ja, dass bei vielen Vogelarten die Weibchen besonders gut getarnt sind und in grau, braun, grünlich erscheinen, also eben so, wie ihre Umgebungsfarben sich gestalten, um möglichst wenig von Fressfeinden, beispielsweise während der Brut- und der Jungenaufzucht, gefunden zu werden. In der Stadt scheint das nicht so eine große Rolle zu spielen. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass das wirklich so ist, dass es da keinen großen Feinddruck gibt, aber offensichtlich werden da weibliche Vögel, die bunt sind, weniger häufig gefressen als auf dem Land oder in einer Umgebung, wo man sich besser tarnen muss. Es gibt auch die Theorie, dass Vögel in der Stadt eher bunt sind, weil sie in ihren grau- und bräunlichen Tarnfarben in einer grau-bräunlichen Umgebung in der Stadt benachteiligt sind. Sie werden da zwar gut getarnt, aber offensichtlich von ihren Artgenossen auch nicht gefunden und gesehen. Das Ganze hat das Max-Planck-Institut für biologische Intelligenz untersucht und sie haben dafür Daten von 1200 Vogelarten genutzt, die sich im ländlichen bzw. im städtischen Bereich bevorzugt aufhalten und haben tatsächlich festgestellt, dass nicht nur der blaue Honigfresser als bunter Vogel in der Stadt vorkommt, allerdings dann auch nur in australischen Städten, sondern dass in vielen Städten weltweit die Vogelwelt besonders bunt ist und viel farbenprächtiger, als es draußen in der Natur zu sein scheint. Das kann auch noch andere Gründe haben. Farben haben nämlich nicht nur die Aufgabe, Partner anzulocken oder Fressfeinde fernzuhalten, sondern sie können auch noch zur Thermoregulation beitragen. Das heißt, dunkle Farben werden häufig dafür genutzt, um Wärme zu speichern. Das scheint in den häufig etwas wärmeren Städten auch nicht so wichtig zu sein wie in der offenen Landschaft, aber eben, wie gesagt, auch für Tarnung, Partnerwahl und allgemein soziale Kommunikation sind Körperfarben oder Gefiederfarben viel eher für Vögel eine Art der Kommunikation. Das ist eigentlich sehr schön, dass wir, obwohl es in der Stadt natürlich viel weniger Arten gibt als draußen in der Natur, wir dann wenigstens unter den wenigeren Arten die bunten zu sehen bekommen. Das ist mir hier jetzt ehrlicherweise noch nicht wirklich aufgefallen in deutschen Städten, dass die Vögel da auffallend viel bunter sind als außerhalb der Stadt. Aber das mag auch an der anderen Perspektive und dem anderen Fokus liegen.
Ist mir aber ehrlich gesagt auch noch nie aufgefallen. Also wenn ich an Stadt und Vögel denke, dann hauptsächlich an Tauben und die sind ja irgendwie meistens grau.
Da gibst du uns nochmal ein gutes Stichwort. In nicht allzu ferner Zukunft erscheint unser wunderbares Sonderheft über heimische Wildtauben. Wir schreiben zwar auch ein bisschen was über Stadttauben, es geht aber vor allen Dingen um unsere heimischen Wildtaubenarten. Und dazu haben wir im letzten Monat einen ganz wunderbaren Podcast mit der herausragenden Professor Dr. Quillfeld gemacht. Das ist nämlich Deutschlands Taubenexpertin Nummer 1. Die weiß einfach alles, was es über Tauben zu wissen gibt, wie sie leben, wohin sie ziehen, ob sie bedroht sind, was ihre Hauptprobleme sind. Da sollten Sie auf jeden Fall reinhören. Und jetzt hören wir aber noch in was anderes rein, nämlich in deine nächste News, Fabian. Was hast du uns mitgebracht?
Ich führe uns jetzt in die ostaustralischen Wälder. Dort lebt der Leierschwanz.
Ist dir schon mal aufgefallen, dass wir relativ häufig über australische Vögel berichten? Das scheint ein ganz beliebtes Forschungsobjekt zu sein. Also, die scheinen auf jeden Fall häufig erforscht zu werden, die australische Vogelwelt. Also selbst deutsche Forscher beschäftigen sich oft mit australischen Vögeln. Ich glaube, weil es da besonders viele gibt und weil man die da besonders gut beobachten kann und besonders gut erforschen kann. Vielleicht wird es auch besonders gefördert in Australien. Wer da was weiß, kann uns das gerne wissen lassen. Jetzt, Fabian, lässt du uns aber wissen, was den Leierschwanz so spannend macht.
Ja, der Leierschwanz ist ein Vogel, der dank seines langen Schwanzes auf eine Körperlänge von etwa 1 Meter kommen kann und das Ganze bei einer Rückenhöhe von etwa 35 Zentimetern. Das ist interessant zu wissen, wenn man bedenkt, dass diese Tiere es tatsächlich jährlich im Durchschnitt schaffen, mehr als 150 Tonnen Erdreich und Pflanzenmaterial zu bewegen.
Was?
Ja, tatsächlich, das haben Forscher herausgefunden und es ist eine Bodenbearbeitung, die wirklich einmalig im Wirbeltierreich sein wird. Wenn man mal so bedenkt, wie anstrengend es schon ist, wenn wir im Garten so ein kleines Gemüsebeet umgraben und pflegen, dann ist die Leistung für dich nochmal um Vielfaches beachtlicher.
Ja, da bin ich auch ganz beeindruckt.
Alex Macy von der La Trobe University in Australien und sein Team sind auf diese erstaunlichen Zahlen gekommen und haben untersucht, warum sich die Vögel überhaupt die viele Arbeit machen. Die Antwort ist eigentlich ganz einfach, sie schaffen damit perfekte Bedingungen, um sich ihre Beute in großer Zahl und Fett heranzuzüchten. Die Arbeitsgruppe hat über 3 Jahre hinweg das Verhalten der Leierschwänze beobachtet und experimentell an einigen Stellen den Waldboden im Verbreitungsgebiet manipuliert. Damit wollten sie dann herausfinden, warum die Tiere den Untergrund überhaupt in dem Maße bearbeiten. Sie richteten also die verschiedenen Testflächen ein und hielten die Leierschwänze dann davon fern, um zu gucken, wie diese Testflächen sich entwickeln. Manche Testflächen wurden einfach völlig unbearbeitet gelassen und in anderen Arealen wurde das Verhalten der Vögel imitiert, also die Blätter und Pflanzenreste wurden beiseite gekehrt, an anderen Stellen wurde das Material in den Untergrund eingearbeitet, eben eine typische Bodenbearbeitung. Als Kontrolle dieser Testflächen dienten dann Flächen, auf denen die Leierschwänze selbst aktiv blieben. Die Ergebnisse waren tatsächlich dann ziemlich erstaunlich. Da, wo die Böden nämlich intensiv bearbeitet wurden, konnten deutlich mehr und größere wirbellose Beutetiere wie Spinnen, Hundertfüßer oder auch Würmer nachgewiesen werden als auf den unbearbeiteten Testflächen. Die Vögel schaffen sich hier also ideale Bedingungen für ihre Nahrung und damit auch sich selbst, weil mehr Nahrung gleich bessere Lebensbedingungen.
Das sind ja richtige Landwirte.
Ja, die könnte ich in meinem eigenen Garten auch gebrauchen. Angesichts der großen Mengen an Boden- und Pflanzenmaterial, das die weit verbreiteten Vögel in den australischen Wäldern bewegen, dürfte ihr Einfluss auf die Artenvielfalt, die Struktur und Funktion des Ökosystems wirklich gewaltig sein, schätzen die Forscher. Unter normalen Bedingungen außerhalb starker Dürrezeiten senken sie vermutlich sogar die Waldbrandgefahr, weil sie potenzielle Brennstoffe in den Boden einarbeiten, statt sie obendrauf liegen zu lassen. Ohne ihr Zutun würden die Wälder also mit Sicherheit anders aussehen, schreiben die Wissenschaftler. Immerhin brauchen die Vögel nur 20 Monate, um den kompletten Oberboden in ihrem eigenen Revier umzugraben. Also eine regelmäßige und wichtige Bearbeitung.
Das ist ja wirklich ganz erstaunlich, welche gigantischen Erdmassen, hätte ich fast gesagt, aber mit Materialmassen diese Vögel da bewegen und welchen gravierenden Einfluss das auf das Habitat hat und auf das Nahrungsnetzwerk. Weil ich wette, dass nicht nur die Leierschwänze davon profitieren, sondern auch noch andere Insekten, Spinnen und Tausendfüßler fressenden Arten. Also das ist wieder ein Beispiel dafür, wie eng verwoben solche Ökosysteme mit ihren Bewohnern sind. Jetzt hast du vom Gartenumgraben gesprochen. Fabian, wenn du was im Garten oder im Haushalt zu tun hast, was ein bisschen schwerer von der Hand geht, fragst du da manchmal Freunde, ob sie dir helfen? Oder verlässt du dich ausschließlich auf deine Verwandten?
Am besten mache ich die meisten Sachen selber, weil sie dann auch wirklich so gemacht sind, wie ich es gerne hätte. aber
manchmal brauchen wir ja ein zweites Paar Hände.
Ja, also es kommt drauf an. Mal Freunde, mal Verwandte. Aber in der Regel eher die Verwandten.
Okay, das ist interessant. Da kommen wir wieder in die Kategorie, Vögel sind auch nur Menschen. Eine meiner allerliebsten Kategorien sozusagen. Und zwar gehen wir jetzt von Australien mal nach Ostafrika. In Ostafrika lebt nämlich der Dreifarbenglanzstar. Und der Dreifarbenglanzstar ist massiv auf die Hilfe von Artgenossen bei der Jungenaufzucht angewiesen. Im Normalfall wird diese Hilfe von Verwandten geleistet, also von Elterntieren, von jüngeren Geschwistern, also von Tieren, die eben mit diesem Elternpaar verwandt sind und die unterstützen diese Glanzstare bei ihrer Jungenaufzucht. Die scheinen so bedürftig zu sein, die Jungtiere, dass die gleich mehrere Vogeleltern brauchen und zwar sogar bis zu 16 Individuen unterstützen diese Eltern bei der Jungenaufzucht. Also das ist ja etwa wie bei Menschen, man sagt auch, um ein Kind aufzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Zumindest braucht es Großeltern, bei denen man mal Erziehungs- und vor allen Dingen auch Beaufsichtigungshilfe beantragen kann. Das ist ein fundamentaler Elternhack. Jetzt hat man aber herausgefunden, dass bei den Glanzstaren nicht nur verwandte Individuen helfen, sondern es gibt auch durchaus nicht verwandte Individuen, die Elternpaaren bei der Aufzucht ihrer Jungen helfen. Dafür hat man genetische Untersuchungen gemacht, und zwar Forschende der Columbia University haben da genetische Proben genommen und festgestellt, dass häufig eben auch Tiere unterstützen, die gar nicht mit dem Elternpaar verwandt sind. Warum das so ist, weiß man nicht. Man geht aber davon aus, dass diese Vögel eine Art Freundschaft eingehen. Das sind nämlich nicht nur unbedingt jüngere Tiere, das können auch ältere sein, die in dieser Saison nicht brüten. Und interessanterweise wird diese Hilfestellung sogar zurückgegeben. Denn häufig passiert es, dass in der nächsten Brutsaison, wenn die Individuen, die in der vorangegangenen Brutsaison Hilfe geleistet haben, selber brüten, dann helfen nicht selten die Vögel, denen zuvor selbst geholfen wurde. Manchmal brechen diese Freundschaften auch offenbar auseinander. Das ist auch wie bei uns Menschen. Es muss aber noch untersucht werden, wie Freundschaften bei Vögeln eingegangen werden, wie lange sie halten, warum sie auseinanderbrechen, welche genauen Vorteile sie haben. Ich finde aber, das ist wieder ein spannender Einblick in das Sozialverhalten, das man ja eigentlich nur von Menschen natürlich kennt, aber auch von einigen höheren Säugetierarten, wie beispielsweise Schimpansen, Elefanten oder Schwertwalen. Und dass Vögel eben auch zu solchen Freundschaften fähig sind, finde ich besonders spannend.
Da sieht man mal wieder, wie ähnlich die Tierwelt uns doch eigentlich ist.
Oder dass wir auch nur Tiere sind, könnte man eigentlich auch so interpretieren, ne?
So ist es wohl, ja.
Also wenn ich mir so manchen angucke, dann fällt das auch gar nicht so schwer.
Ja. Ja, von Afrika kommen wir jetzt in die Antarktis. Wir kommen heute ganz schön rum auf der Erde. In der Antarktis leben Pinguine und deren Kot, so unglaublich es klingt, der kühlt die Antarktis tatsächlich ab. Das hat Matthew Boyer und seine Arbeitsgruppe von der Universität Helsinki genauer untersucht. Um das Ganze zu verstehen, muss man aber zunächst wissen, dass Aerosole in der Luft bei der Wolkenentstehung helfen. Sie bilden nämlich die Kondensationskeime, an denen sich der Wasserdampf anlagert und schließlich die Tröpfchenbildung unterstützt. In der kalten und sehr sauberen Luft der Antarktis sind sie jedoch Mangelware und meistens handelt es sich dabei lediglich um feine Tröpfchen von Schwefelsäure, die sich aus natürlichen Emissionen des Phytoplanktons in den Ozean rund um den Südkontinent entwickeln. Ammoniak kann diese Wolkenbildung verstärken, indem es mit den schwefelhaltigen Gasen reagiert und so die Bildung von Aerosolen erhöht. Und eben dieses Ammoniak, das dampft in großen Mengen aus dem Kot der Seevögel aus, wie die Forscher herausfanden.
Ja, jeder, der schon mal mit Guano irgendwas gedüngt hat, weiß das.
Ja,
das riecht nämlich auch so.
Zwischen Januar und März 2023 haben die Forscher eine 60.000 Tiere starke Adelie-Pinguin-Kolonie untersucht und festgestellt, dass sobald der Wind von den Nistplätzen in Richtung der Station blies, die Ammoniak-Konzentration in der Luft um das mehr als tausendfache anstieg.
Oha, ja, das ist aber schon nicht schlecht.
Das ist sehr ordentlich. Und sogar nach dem Ende der Brutsaison, wenn die Tiere also ins Meer abgewandert sind und kein frischer Kot hinzukam, war der Wert immer noch um das hundertfache erhöht.
Und dass das Klima Einfluss hat, kann man sich vorstellen.
Definitiv. Und es ist sogar sichtbar, denn sobald dieser Ammoniakdunst über die Messgeräte der Forscher strich, schoss auch die Aerosolkonzentration gleichzeitig in die Höhe und die Partikel nahmen an Größe zu, was ebenfalls die Anlagerung von Wasserdampf begünstigt. Durchschnittlich 3 Stunden nach Einsetzen des Windes von der Brutkolonie aus entwickelte sich dann Nebel im Bereich der Messstellen, was Boyers Team auf die ausgelöste Aerosolproduktion zurückgeführt hat. Die daraus entstehenden Wolken haben einen wichtigen Nebeneffekt. Sie wirken nämlich wie eine isolierende Schicht in der Atmosphäre, weil sie die Sonneneinstrahlung mindern und so dämpfend auf die Oberflächentemperaturen wirken. Ich meine, das kennen wir alle auch selber. Wenn wir bei Nebel rausgehen, ist es schön kühl. Und so ist es hier auch. Der Nebel kühlt zumindest mal lokal die Umgebung ab. Man muss allerdings dazu sagen, dass diese Wechselwirkung zwischen Pinguinen und dem antarktischen Klima bis jetzt nur wenig untersucht wurde und im Gesamtkontext vielleicht auch tatsächlich nur lokal relevant ist, aber keine weitreichenden Auswirkungen hat. Das müsste künftig untersucht werden.
Da hängt wahrscheinlich davon ab, wie viele Pinguine es noch gibt und wie man das auf die Jahrtausende, die es Pinguine schon gibt, dann projizieren kann. Spannend auch wieder. Alles hängt mit allem zusammen.
Ja.
Pinguine machen Wetter, Leierschwänze machen Boden. Das ist interessant zu sehen, was es da alles noch zu entdecken und zu erforschen gibt weltweit. Wir haben natürlich auch noch viele weitere super spannende Meldungen und Artikel in unserem aktuellen Heft, das jetzt erschienen ist. Wir reden zum Beispiel auch noch über die Arktis, in der es spannende Fossilienfunde gegeben hat. Selbst in Deutschland hat es interessanteste neue Fossilienfunde gegeben, die uns etwas über die Evolution von Vögeln erzählen. Wir berichten über Hirnforschung an Hühnern. Da sind wir wieder bei dem Hühnerthema. Denn viele Vögel haben Gehirnareale, die dem von Menschen bzw. vom Primaten ähneln. Auch wenn jetzt klar geworden ist in der modernen Hirnforschung, dass sich das Gehirn und die einzelnen Bestandteile des Vogelgehirns doch anders entwickelt haben als die von Menschen und Primaten, sind sie trotzdem vielfältig zu ähnlichen Hirnleistungen in der Lage. Da wird es noch viel zu erforschen geben. Ein anderes spannendes Thema ist das sogenannte Kuckuckskinder. Und hier sind nicht die Kinder von dem Vogelkuckuck gemeint, sondern die Küken, die entstehen, wenn sich eigentlich monogame Vogeleltern mit ihren nicht eingetragenen Lebenspartnern paaren und daraus Küken entstehen. Welche Bedeutung das zum Beispiel für die Verschiebung des Geschlechterverhältnisses bei Küken spielt und für die allgemeine Fitness der Küken, was möglicherweise ein Grund ist, warum es diese außerehelichen Techtelmächtelchen hier und da gibt. Aber wir haben auch noch ganz viele andere spannende Sachen. Vor allen Dingen berichten wir über die Stunde der Gartenvögel 2025 und die etwas erschreckenden Ergebnisse, die dabei herausgekommen sind. Wir stellen Ihnen wie immer ein wunderschönes Beobachtungsgebiet in Deutschland vor. Wir erzählen Ihnen etwas über die Zugvogelforschung, berichten über Vogelkrankheiten, die es leider in Deutschland und weltweit gibt. Aber wir haben auch noch ein paar Sachen in petto, über die wir jetzt nichts verraten, die Sie selber im Heft entdecken müssen. Gehen Sie zum nächsten Kiosk oder bei uns in den Online-Shop, den Sie unter www.vögel-magazin.de finden. Bestellen Sie sich das neueste Heft oder noch viel besser, werden Sie gleich Abonnent oder Abonnentin. Es warten tolle Prämien auf Sie und ein neues Heft alle 2 Monate frei Haus. Ich hoffe, Sie sind nächstes Mal auch wieder dabei. Fabian ist sowieso da, ich auch. Wir freuen uns auf Sie. Und jetzt sage ich wie immer, Fernglas schnappen, rausgehen, Zeit genießen und ein paar Vögel beobachten. Bis dahin.
Tschüss.
Das waren die Vögel-News. Weitere Informationen zu den angesprochenen Themen und darüber hinaus finden Sie in unserem Printmagazin, bestellbar unter www.vögel-magazin.de. Wir haben tolle Kennenlernangebote wie ein kostenloses Probeheft oder ein Testabonnement. Schauen Sie gerne mal vorbei, es lohnt sich. Was sich für Sie hoffentlich auch gelohnt hat, ist dieser Podcast hier. Wir würden uns über eine positive Rückmeldung dazu freuen. Das hilft uns und steigert dazu noch die Reichweite. Vielen Dank. Wir bedanken uns herzlich für Ihre Zeit und hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin.